Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast und zwar in einem ordentlichen Sommerloch. In der NBA passiert gerade ja so ziemlich gar nichts. Also ich würde sagen, wenn die Utah Jazz ein Two-Way-Contract verteilen, dann ist das gerade eine Mega-Meldung. Vielleicht passiert es auch in der heutigen Aufnahme. Wir werden das natürlich im Blick haben und dann natürlich direkt über solche sensationellen Dinge sprechen. Vor allem wollen wir heute aber über ein Team sprechen oder müssen über ein Team sprechen. Ich habe mich die ganze Saison ein bisschen geweigert, sehr viel über dieses Team zu reden, weil es keine ganz erquickliche Saison war. Aber wir wollen heute über die Philadelphia 76ers sprechen und ich kann mir kaum einen besseren Gesprächspartner vorstellen für dieses Team als den Mann, der mir eben noch ein Bild seines Teeregals geschickt hat. Moin Matt, wie geht's dir? Und wichtigste Frage, welchen Tee trinkst du jetzt?
Also erstmal hallo und ja, es ist mir eine Ehre, mal wieder dabei zu sein und ich trinke tatsächlich einen Schwarztee, mein Lieblingstee.
Ja, wenn ich Tee trinken würde, dann wäre es wahrscheinlich eher die fruchtige Variante, ansonsten Kaffee den ganzen Tag lang. Ja, aber ich weiß, dass du und Semmo natürlich große Teetrinker sind und gut, wir haben 8:30 abends, da darf man auch mal irgendwann aufhören, Kaffee zu trinken. Muss man nicht, aber ganz egal. Bevor wir über die Sixer sprechen und über Tee natürlich, erste Frage mal, hast du eigentlich die Summer League jetzt zuletzt irgendwie verfolgt oder hast du das komplett beiseite geschoben und gesagt, boah, die Art von Basketball interessiert mich gar nicht?
Ehrlich gesagt habe ich nur die Highlights so ein bisschen mitbekommen, da ich aktuell so ein bisschen mehr in der WNBA bin, da wird relevanter Basketball gespielt. Zudem hatte ich mit meinen Vereinskollegen bzw. Kolleginnen einen Ausflug gemacht zum der Eurobasket der Damen nach Hamburg und jetzt hatte ich keine Zeit.
Ja, es ist immer die Phase, in der NBA und WNBA sich nicht überkreuzen, sondern die WNBA stattfindet, wenn der große Teil der NBA vorbei ist. Der ist eigentlich ganz nett, um das mal so richtig zu verfolgen. Also ich höre es auch immer wieder von Leuten, dass es ein schöner Einstieg ist, mal in den Damenbasketball reinzuschauen, wenn nicht parallel so viel Playoffs und sowas laufen. Und die Summer League ist halt ein bisschen was anderes, ne? Ja. Also muss man sagen, ich weiß, du bist jemand, der gerne Teambasketball schaut und ohne den Leuten jetzt so nahe zu treten, aber man versteht es ja auch ein bisschen. Also die Typen in der Summer League, die wollen sich alle beweisen, das ist die große Chance, das ist irgendwie so das Nadelohr, um die NBA reinzukommen und dann haust du halt alles rein. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, vielleicht willst du gerade mal zeigen, dass du ein Teamplayer bist. So, aber unterm Strich, wir wissen, wie die Summer League aussieht. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich auch fast nicht verfolgt aus den genannten Gründen. Ich habe ja versucht, immer mal so ein bisschen reinzuschauen, weil ganz ehrlich, um 9, 10, 11 Uhr abends ist schon eine geniale Tip-Off-Zeit. Und deswegen wollte ich immer mal reingucken, dachte, den einen oder anderen talentierten Spieler kann man sich schon mal angucken. Ich habe aber irgendwie immer Con Knippel gesehen.
Ja, tatsächlich.
Das ist genial, oder?
Mein Lieblingsspieler neben Edgecomp. Ja, also ein super Spieler. Also ich, allein der Name Con Knippel ist sensationell.
Ja, ganz, ganz klar. Ich wollte nicht nur Con Knüppel sehen, aber man muss dem Mann auch mal zugute halten. Er hat halt 5 von 6 Summer League-Spielen absolviert. Er ist natürlich am Ende auch weit gekommen. Aber andere Spieler wurden von ihren Teams halt relativ schnell rausgezogen. Ne? Also
ja,
Cooper Flagg, Ace Bailey, auch Vijay Edgecomp waren natürlich zeitweise verletzt auch. Die haben dann eher so 1, 2 Spiele mal gemacht. Und man versteht ja auch, dass die Teams hier rausnehmen, wenn sie sich verletzen, unschöne Geschichte. Aber es kann halt auch anders laufen, wie bei Con Knippel, und dann ist er die ganze Zeit unterwegs. Ich habe aber einen Spieler vor allem verfolgt, und von dem muss ich ja ganz kurz erzählen. Ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon mal angesprochen. Ich war vor kurzem in Irland und Nordirland, und das ist kein Land, oder sind beides keine Länder, in denen Basketball jetzt eine große Rolle spielt. Aber es gab schon einen kleinen Hype, weil in der Summer League ein Spieler, der in Nordirland geboren ist, dabei war. Und zwar der erste jemals überhaupt. Es gab einen irischen Spieler, der mal in der NBA gespielt hat. Ich glaube, der wurde aber auch in den USA geboren. Und dieser Spieler, CJ Fulton, der ist in Belfast geboren, spielt aber für die irische Nationalmannschaft. Ich will jetzt nicht die ganze nordirische Geschichte erklären. Ja, aber kurz gesagt, er ist in Belfast geboren, spielt fürs irische Nationalteam. War in Charleston im College 4 Jahre und ich wollte unbedingt wissen, was macht der Typ. So. Hab verzweifelt immer die Spiele angemacht, hab einen Boxscore geschaut, er stand immer eine Null. Einfach nicht eingesetzt die ganze Zeit. Im vorletzten Spiel hat er dann mal so ganz, ganz bisschen Garbage-Time bekommen, aber ich glaube, es waren 2 Minuten oder sowas. Und im letzten Spiel hat er endlich 17 Minuten Einsatzzeit bekommen. Und zusätzlich noch ein Lob, was dich sehr interessieren wird, nämlich von dem Summer League Coach der Wolves, für die er aufgelaufen ist. Der hat gesagt, erinnert mich an TJ Connell. Das wäre dein TJ Connell. TJ McConnell. Es ist halt noch so ein richtiger Point Guard, also richtiger Pass-First Point Guard, der ganze 2 Punkte gemacht hat dann. Also relativ überschaubar. Ein Transition schön zum Korb gegangen, aber vor allem darauf bedacht, seinen Mitspieler einzusetzen. Und es war für mich einfach ein toller Moment. Du fieberst tagelang darauf hin, dass dieser Typ irgendwann eingesetzt wird. Und ich habe natürlich auch geschaut, was in Irland los war. Großer Hype, nachdem CJ Fulton 17 Minuten gespielt hat in der Summer League. Die Leute träumen jetzt schon davon, dass er vielleicht irgendwie einen Two-Way-Contract bekommen kann. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber war, glaube ich, für ihn eine mega Erfahrung. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. Hat auch so rein optisch ein bisschen was von TJ McConnell. Aber schauen wir mal, ob das wirklich in eine ähnliche Richtung geht.
Sagen wir so, solche Typen haben es schwer in der NBA, die immer mehr von Athletik geprägt ist. Aber auf jeden Fall ist mal erfrischend, auch mal solche Charaktere zu sehen wieder, solche Spielertypen zu sehen. Es ist halt einfach in der NBA meistens so, du hast einen Spieler, der ist furchtbar athletisch, der zieht allein so einen Korb oder er kann halt im One-on-One in der ISO seinen Gegner schlagen und alles, was da nicht geht in diese Richtung, wird fast nicht mehr angenommen in der Liga.
Ja, du hast natürlich dann irgendwann in der Größe auch ab und zu ein kleines Problem. Aber ich weiß nicht, solche Spieler machen das ja auch nicht nur für die NBA. Das ist ja auch eine Bühne, in der du dich für andere Spots beweisen kannst.
Euroleague
und dann sowas. Vielleicht am Ende nicht mehr für ein Team aus Belfast spielst, sondern irgendwo anders in Europa. Also wer weiß, vielleicht sehen wir ihn irgendwann in Deutschland oder so bei irgendeinem
Team. Der soll zum Team. FC Bayern gehen. Da muss ich sowieso jeden Donnerstag das Euroleague-Spiel anschauen. Weil jemand aus meinem Verein ein Riesenfan ist und jeden Donnerstag kommt. Jetzt muss ich jeden Donnerstag FC Bayern anschauen. Und dann wäre es doch ganz cool, so einen Spieler zu haben.
Ja, vielleicht landet er bei den Bayern irgendwann. Vielleicht würde ich ihn auch in Gießen bei den 46ers nehmen. Die haben jetzt ihre Guard-Rotation schon relativ voll. Aber in Zukunft vielleicht. Schauen wir mal, was geht.
Die Bayern haben Carson Edwards verloren, von dem her. Können Sie einen guten Point Guard gebrauchen?
Muss CJ Fulton, oder wie manche sagen, CJ McConnell, irgendwo in Deutschland landen. Apropos Zukunft, wir wollen heute über die Philadelphia 76ers sprechen. Und bevor du mir einfach mal sagst, wieso dein Blick auf die Sixers jetzt gerade ist, habe ich ein kleines Quiz. Erstmal die Frage, ob du mir eben gut zugehört hast, als wir vor der Aufnahme gesprochen haben. Wie viele Spieler haben die Sixers letzte Saison eingesetzt insgesamt?
Ich wüsste jetzt auswendig gar nicht, wie viel hat der normale Kader?
Du darfst normalerweise 15 Spieler im Team haben, bloß halt die Two-Ways, 3. Mhm. So. Ja, alles, was dann halt
dann im Laufe der Saison mal wechselt. Dann würde ich sagen 21.
Es waren 30 Spieler insgesamt. Wow. Da sind Namen dabei, die natürlich nicht so oft gespielt haben. Also von einem Isaiah Mobley über einen Pete Nance und Lester Quinones, den ich gedanklich eigentlich nur bei den Warriors irgendwie verortet hatte. Völlig vergessen, dass der auch mal kurz bei den Sixers war.
David Isaiah Rodney. Mobley.
Ja, ein Spiel hat er gemacht für die Sixers. Ja, es ist verrückt. Irgendwann hat man einfach abgeschaltet und gar nicht mehr mitbekommen, welche Leute da unterwegs waren. Ja. Der von mir vor Jahren auch mal geliebte Chuma Okeke war ja auch ein paar Spiele da. An den konnte ich mich allerdings noch erinnern. Oder O'Shea Brissett. Wie sie alle heißen, Typen wie Alex Rees erinnert man sich dann sogar, weil die zumindest mal 14 Spiele gemacht haben. Aber es ist Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Spieler die Sixers eingesetzt haben. Und deswegen kommt meine zweite Frage an dich. Wie viele verschiedene Starting-Lineups hatten die Sixers denn in der letzten Saison? Wenn du bedenkst, dass es 30 verschiedene Spieler waren.
17?
Es ist weitaus höher.
Oh, was?
Völlig verrückt.
Keine Ahnung, 27, 28?
Es gab 54 verschiedene Starting-Lineups bei den Sixern in der letzten Saison.
Okay. Das ist
was
crazy.
Damit zusammenhängt, dass es ganz, ganz viele eben einfach nur zweimal oder so gab.
Mhm.
Und ehrlicherweise die wirklich guten Lineups, also die man als gut vermuten würde, auch fast nie. Also das einzige Starting-Lineup, was 7-mal zusammengespielt hat, ist eins mit Kelly Oubre, Tyrese Maxey, Caleb Martin, Kyle Lowry und Andre Drummond. Das heißt, diese ganzen Konstellationen, in denen ein Embiid, ein Paul George, Maxey und so, diese Spieler, die man erstmal im Kopf hat, zusammen agieren wirklich auf dem Court, die waren im einstelligen Bereich.
Ja.
Also das ist schon
eher so 3-mal oder so haben sie miteinander gespielt, oder? Also, glaube ich, alle Stars oder so.
Ja, das müsste so ungefähr hinkommen. Mhm. Können wir gleich eine Liste schauen, aber es müsste ungefähr die Konstellation sein. Ja, ich glaube, es sind ja 4 gemeinsame Spiele. Wenn man jetzt mal die Konstellation nimmt mit Embiid, George, Maxey, Kelly Oubre wäre jetzt noch dabei und Yabusele. Also, ja, ich glaube, es waren noch ein paar mehr, wenn man noch ein paar andere Konstellationen mit dazu nimmt. Aber ja, ist im einstelligen Bereich sehr, sehr wenig.
Ja, gut, wenn man Jared McCain zum Beispiel dazu nimmt, dann dürfte es schon verdammt wenig sein.
Ja. Ohne es jetzt genau im Blick zu haben, aber es sind wirklich sehr, sehr wenige Spiele, in denen wir alle mal zusammen gesehen haben. Das sagt sehr viel über die Sixers-Saison, aber sagen wir mal, wie dein aktueller Blick jetzt auf dieses Team ist. Auf die nächste Saison generell, wie siehst du die Sixers und wie blickst du so in die Zukunft?
Ein bisschen optimistischer blicke ich in die Zukunft im Vergleich zur letzten Saison, dass da das Team verjüngt ist. Man hat auch ein bisschen doppelten Boden aktuell, wenn man den Kader jetzt so sieht, denn ein Ausfall eines Spielers wie Jared McCain oder sowas wiegt mit einem Vijay Ertzkomp zum Beispiel jetzt im Kader nicht mehr ganz so stark, ist nicht ganz so eklatant. Trotzdem wünscht man sich natürlich, dass mal alle gesund bleiben, das ist sowieso klar. Aber man hat jetzt ein bisschen mehr Tiefe und ich persönlich glaube, man ist ein bisschen tiefer und jünger und athletischer aufgestellt. Das Einzige, was mir nach wie vor Sorgen macht, es ist die Center-Rotation. Das finde ich sehr bedenklich, was da theoretisch auf dem Feld stehen kann, denn Embiid ist so, ich weiß nicht, eigentlich so ein einbeiniger Spieler, nur noch gefühlt. Ich habe jetzt vor kurzem mal gelesen, er hat noch immer, macht noch immer nichts, also keine Basketballaktivitäten. Und ja, ich würde jetzt nicht darauf zählen, dass er mehr als 50 Spiele wieder macht und ich sehe jetzt auch keinen adäquaten Ersatz, außer man zählt darauf, dass vielleicht dann doch Adam Boner das Ganze mehr stemmt, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich hätte gerne halt einfach irgendwas NBA-taugliches, das Richtung Seven-Footer geht, wenn du verstehst, was ich meine. Adam Boner ist halt doch relativ, das ist ein Spieler, der kommt über seine Power, aber nicht über die Größe direkt, also da, ich glaube gar nicht, der geht gar nicht in die Nähe von Seven Footer, oder?
Ja, ich glaube, also das Problem sehe ich halt vor allem bei dem, was du ansprichst. Wenn ein Paul George jetzt ausfällt und auch länger ausfällt, da sehe ich eine Menge Optionen, was man machen kann.
Ja.
Aber hinter einem Embiid ist es halt schon echt dünn. Also, wenn du Adam Bohner ansprichst, ist, glaube ich, jemand, der defensiv schon einiges an Potenzial mitbringt, weil er halt eine gewisse Mobilität hat. Muss man schauen, wohin er sich entwickelt. Offensiv, ja, relativ bescheiden, muss man ehrlicherweise sagen. Bei, ja, dem an der zweiten Runde jetzt gerade gedrafteten Johnny Broome, der so ein College-Star war, sehe ich einfach das Problem, dass der defensiv große Schwierigkeiten haben könnte in der Liga, auch weil er, also, ist nicht böse gemeint, aber einfach relativ lahm ist. Es ist jemand, der offensiv schon einiges machen kann, auch Passing-Skills mitbringt und sowas, aber bei dem bin ich mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt den Sprung in die Liga richtig schafft. Und dann hast du halt einen Andre Drummond, der also als Backup, wenn du weißt, du kannst dich auf deinen Starting-Big verlassen, schon irgendwie noch ein bisschen okay ist. Aber das ist niemand, den ich jetzt 20 Spiele oder so sehen will, wenn Embiid ausfällt. So, und das, deswegen, da hast du ganz gut beschrieben auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, so das Kernproblem. Was ist mit Embiid? Und ich kann ja mal sagen, wie ich gerade auf die Sixer schaue. Ich habe das Problem, dass ich eigentlich ein bisschen optimistischer bin, als oft geredet wird über Philly. Weil ich diese Zweigleisigkeit gerade sehe. Du hast zum einen, hast du gerade diese Vets, auf die man die ganze Zeit wartet, so muss man sagen, Joel Embiid und Paul George, die eine Menge Kohle verdienen und dafür sorgen, dass du nicht so viele Sachen machen kannst drumherum, die ein paar Jahre noch gebunden sind. Und auf der anderen Seite hast du sehr vielversprechende junge Leute, ob Maxi, McCain, Edgecomb jetzt, Quentin Grimes, wenn er noch dazukommt. Und wer weiß, wer da noch heranwächst. Die Leute hast du alle und irgendwie freue ich mich auf diese Zukunft. Gerade wenn ich mir anschaue, stell einfach mal Edgecomb, McCain und Maxi nebeneinander und lass sie alle lächeln. Das sieht unfassbar sympathisch aus und ist nicht so unwichtig, finde ich, weil diese ganze Außenwirkung eine sehr positive sein kann, der Sixers. Das gibt einen echt guten Vibe. Und aktuell fahren sie halt zweigleisig. Aktuell stehen ganz vorne erstmal Embiid und Paul George noch. Und du hast halt diese ganze Vertragssituation. Also du hast halt, wenn du Embiid, Paul George und Maxi zusammennimmst, die verdienen 145 Millionen in der nächsten Saison. Und du weißt, wie lange die Leute noch an die Sixers gebunden sind. Gemeinsame Timeline von diesen drei Spielern sind 3 Jahre, beziehungsweise Embiid und Maxi sind sogar noch 4 Jahre an das Team gebunden. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, wenn du jetzt sagen würdest, rein theoretisch, wir brechen alles auf und wollen auf diesen jungen Kern lieber setzen, ja, wie machst du das? Also, du wirst wahrscheinlich nicht so einfach einen Embiid losbekommen, du wirst nicht so einfach einen Paul George losbekommen. Es ist eine bisschen verzwackte Situation. Einmal dieser Optimismus, der in Richtung ein paar Jahre liegt, und dann diese völlige Ungewissheit, in der du einfach nicht weißt, was ist jetzt gesundheitlich mit diesen Spielern? Weil, sind wir ehrlich, wenn Embiid, Paul George, Maxi, McCain, Edgecomb, wenn die alle fit sind, ist es ein richtig gutes Team, wenn die alle ihre Form bringen können. Dann werden die im Osten richtig krass angreifen können. Aber die Frage ist halt, wie viele Spiele sehen wir sowas wirklich? Also, ich weiß nicht, bist du da auch so pessimistisch, dass man das halt nur einen Bruchteil der Saison sehen wird, diese Konstellation? Weil ich, wenn ich sie sehen würde, dann hätte ich relativ viel Hoffnung.
Mir geht's ähnlich, also ich glaube halt einfach nicht mehr dran, dass sich da bei den Sixers noch relativ viel, dass da bei den Sixers noch relativ viel kommt, dass da alle gesund sind. Also Paul George hat ständig irgendwas, irgendwie gefühlt hat man bei ihm so das Ding, der kann einfach nicht landen nach dem Sprungwurf, ohne dass er sich irgendwie, dass er umknickt. Dann hast du auch ein Tyrese Maxey, der jetzt gleich 2 Saisons hintereinander schon immer wieder irgendwas hatte. Und naja, Embiid, da will ich gar nicht reden. Also das ist einfach, es geht alles in eine sehr, sehr schlechte Richtung. Bei Maxey sehe ich es am positivsten, denn da ist halt so, ich glaube, das liegt einfach bei ihm stark daran, die letzten beiden Saisons liegt es einfach stark daran, dass er so viel schultern musste, Und das wird sich geben mit Vijay Edgecomb und Jarrod McCain, wenn die alle drei fit sind. Da kann man dann seine Minuten auch ein bisschen staggern mit den anderen. Aber Embiid und Paul George, ich glaube nicht dran, dass die relativ viel spielen und dass man dann alle drei, also Maxi, Embiid, George, alle drei gleichzeitig auf dem Feld sieht und dann. Ich weiß nicht, wo es hingeht für die Sixers. Also Richtung Championship geht es mal sicher nicht, glaube ich. Und Playoffs kann es gehen, aber ich glaube auch nicht so weit. Also ich will jetzt keine Saisonvorschau machen, aber ich glaube halt einfach nicht dran. Also es würde mich überraschen, wenn es sonderlich weit geht für die Sixers in dieser Konstellation, weil sie dafür in der Regular Season zu wenig Spiele miteinander absolvieren.
Ja, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Zu Embiid vielleicht gerade mal. Die ganz besondere Situation ist ja, dass die Sixers vor der letzten Saison einen Dreijahresvertrag für 193 Millionen mit ihm abgeschlossen haben. Der startet aber erst, er startet erst in der übernächsten Saison. So. Das ist also, diese ganze Geschichte ist ein Vertrauensbeweis. Das ist jetzt nicht die Situation gewesen, der sie ihm ganz schnell unbedingt einen Vertrag geben mussten, damit der sonst weg ist, sondern da ging es um Loyalität im Endeffekt. Und das bindet ihn halt noch eine ganze Weile länger. Jetzt kennen wir die Verletzungssituation im letzten Jahr, stand 19 Spiele nur auf dem Court und hatte dann jetzt im Februar 2024 eine Meniskus-OP. Im Februar diesen Jahres gab es dann dieses berüchtigte Interview, in dem er gesagt hat, er bräuchte noch eine Knie-OP und auch eine ausgiebige Genesungszeit, was die Sixers damals angeblich überrascht haben soll. Also diese ganze Konstellation ist irgendwie merkwürdig. Und man merkt, finde ich auch, gab kürzlich jetzt nochmal eine ESPN-Story, konnte man das auch auslesen, dass Embiid immer mehr halt mit dem Thema Vertrauen zu kämpfen hat. Was auch ein Grund dafür gewesen sein kann, dass man ihm diesen Vertrag schon so frühzeitig gegeben hat. Aber die Info, die jetzt zuletzt kam, war eben, dass Embiid immer noch nicht On-Court-Activities hatte. Und dann sind diese üblichen Phrasen zu hören von Murray, der sagt, er sei optimistisch, dass er zum Saisonstart wieder dabei ist. Und ich kann dieses Wort optimistisch schon nicht mehr hören, weil ich weiß nicht, wie optimistisch man in den letzten Jahren schon ständig war. Und was mich an dieser ganzen Sache irgendwie stört mit, ich verstehe, dass man auf Embiid und Paul George jetzt irgendwie setzt, weil man sagt, man will diese Timeline ausnutzen, also von Embiid vor allem, wenn er da jemals überhaupt wieder rankommt. Das Störende daran ist für mich aber, dass eigentlich eine Menge gute Sachen gemacht wurden, so unterm Radar, abseits von Embiid und Paul George. Also man hat Spieler zu relativ späten Zeitpunkten gut gedraftet. Wenn ich an Jarrod McCain denke, der war an, lass mich nicht lügen, 16 gedraftet worden. Tyrese Maxey an 21. Und das waren sehr, sehr gute Picks zum Beispiel. Ich glaube auch, dass Vijay Edgecomb sich als guter Pick herausstellen könnte. Dann hat man jemanden wie Quentin Grimes irgendwie in einer ganz anderen Rolle mal spielen lassen und sehen können, wie stark er ist. Es sind immer wieder positive Stories gewesen. Du hast aus Spielern wie Justin Edwards jemanden gemacht, dem man durchaus mal einen Vertrag, einen kleineren, geben kann. Man hat mit sehr wenigen Mitteln, finde ich, relativ viel gemacht. Und diese guten Moves, die rutschen irgendwie alle so ein bisschen hinten runter und bekommen gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht verdient hätten, weil es irgendwie immer nur um die gleichen zwei Themen geht, um Paul George und um Joel Embiid. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja, und für mich ist noch ein ganz ein großes Thema der Coach Nick Nurse. Also ich bin absolut kein Fan von ihm. Ich würde mir wünschen, dass die Sixers einfach einen Cut machen. Meiner Meinung nach sollten sie einfach Embiid traden, egal für welchen Gegenwert. Sie sollten Paul George traden, egal für welchen Gegenwert. Ich würde die beide, auch wenn ich jetzt wenig oder sehr wenig dafür bekomme, traden. Einfach, dass ich einen jungen Kern habe und würde dann mit den Jungen durchstarten. Würde nur versuchen, irgendeinen jungen Seven-Footer zu bekommen und dann einfach mit den Jungen versuchen, was zu erreichen und auch den Coach gleich hinterher. Nick Nurse, ist meine Meinung, denn was auf gar keinen Fall funktioniert, wenn alle mal gesund sind, Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, und ich weiß ja noch nicht, wer in der Startaufstellung dann noch stehen wird, vielleicht Kelly Oubre oder wer auch immer, Jared McCain vielleicht, wenn das mit McCain und Maxey funktioniert, dann dürfen sie ganz sicher 40 Minuten spielen, alle. Und die Bank spielt nicht. Und dann sind ganz schnell wieder ein oder zwei verletzt. Denn die Rotation von Nick Nurse ist einfach für eine 82 Spiele andauernde Saison nicht geeignet. Das ist einfach eine Mörderrotation. So klein und dass ich einfach so wenig Spieler viele Minuten gebe, ist einfach für so eine anstrengende, lange Saison nicht zeitgemäß. Vor allem bei so einer Pace.
Ja, sehe ich auch. Gleich ein bisschen über die Rotation oder über den Kader nochmal sprechen. Erstmal zum Ersten, was du gesagt hast, dass man diesen Cut machen sollte. Irgendwie, also ich habe es ja eben gesagt, ich blicke auf diese zwei Timelines und ich freue mich auf diese andere. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man die zweite Timeline teilweise oder vielleicht sogar ganz verschenkt, weil man zu lange wartet auf die Vets, die nie so richtig da sind. Und dann wirst du vielleicht diese Spieler nicht alle in deinem Team halten, die landen irgendwo anders. Du verplemperst doch irgendwie die Zeit, weil die Spieler nicht die Rollen bekommen, die sie bekommen müssten. Weil dann ein Spieler doch mal 30 Spiele oder so da ist und dann wieder auf der Bank landet und so weiter. Ich tue mich ein bisschen schwer immer noch, damit diesen Cut im Kopf wirklich komplett zu machen. Weil es gibt halt dieses What-If natürlich bei Joel Embiid. Aber ich glaube, wenn es passieren würde, wäre ich ein bisschen happy. Ich weiß noch nicht ganz, wie es passieren soll, weil natürlich kein Team jetzt gerade nach diesen zwei Spielern aktuell giert. Aber wir kennen die Situation, wenn du Salaries aufnimmst oder sowas. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht diese Saison davon sprechen. Es wird mit Sicherheit erstmal so weiterlaufen. Aber vielleicht ist es tatsächlich was wir in Zukunft nochmal ins Auge fassen müssen. Gerade wenn wir dann merken, dass ein Embiid wieder nur 20 Spiele gemacht hat und Paul George 40, in denen er in der Hälfte der Spiele irgendwie so mittel aussah. Und man weiß, es gibt andere Leute, die perspektivisch vielleicht in diese Rolle schlüpfen können.
Weißt du, ab wann du weißt, dass die sechste Saison gelaufen ist?
Ab dem 7. Spieltag?
Nein. Ja. Du weißt, dass die sechste Saison gelaufen ist, ab dem Zeitpunkt, wo Embiid oder Paul George eine riesengroße Kniebandage tragen.
Ja, es ist aber halt genau das. Ne? Hm. Also es gibt kein Team, bei dem ich so oft in den Injury Report schaue oder so oft sehe, Embiid ist fraglich. Und dann spielt er vielleicht auch doch. Also es kann ja durchaus mal sein, dass er doch spielt. Es ist wieder eine Game-Time-Decision oder so. Das hast du bei vielen anderen Teams in dem Maße nicht. Da ist ein Spieler mal raus. Und Wenn er dann wieder da ist, dann spielt er mehr oder weniger. Dann setzt er vielleicht auch mal aus. Das kann natürlich mal vorkommen. Aber dieses ständige Hin und Her, das ist halt für den Bluthochdruck von Sixers-Fans auch nicht so gut, ehrlicherweise. Es gibt ja auch ein paar ältere Leute, die das verfolgen, oder ein paar Leute, die da anfälliger sind. Ich finde es einfach wahnsinnig aufreibend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das 2-3 Jahre noch so weitergeht und diese ganzen jungen Talente älter geworden sind, aber nicht diese Spielzeit hatten, dann hast du was verschwendet.
Das ist dann definitiv schon so.
Ja. Lass uns aber mal auf den Kader, die Rotation blicken und was man überhaupt machen kann, weil ich sehe es ein bisschen wie du, dass natürlich die Tiefe jetzt erstmal nicht so toll aussieht. Das Problem ist halt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, diese drei zentralen Spieler im Beat, George und Maxey, verdienen 145 Millionen. Wenn du da jetzt nochmal die 11 Millionen von Nummer 3-Pick VJ Edgecombe dazu nimmst und die 4 von Jared McCain, dann hast du nicht mehr allzu viel übrig, was du überhaupt ausgeben kannst. Und musst dich ein bisschen drauf verlassen, dass du halt auch sehr junge Spieler hast. Also wir haben aktuell 2 Rookies unter Vertrag, 2 Sophomores. Und was ich finde, was man auch nicht vergessen darf, da stehen 2 Spieler unter Vertrag, die auf die 40 zugehen oder die 40 im Laufe der Saison sogar schon erreichen. Also ein Kyle Lowry wird im Laufe der Saison 40, Eric Gordon wird 37. es ist, auf den ersten Blick sieht es okay aus, wenn solche Namen zurückkehren, aber ganz ehrlich, ich finde nicht, dass die für die Tiefe irgendwas großartig bringen, weil es Leute sind, die jetzt ein gewisses Alter einfach erreicht haben, dass die Minimum, die es bekommen, ist logisch, aber das ist mehr Name als sonst irgendwas. Und ja, wenn wir dann gucken, in Kelly Oubre ist noch jemand, der für die Tiefe auf jeden Fall was gibt, ist keine Frage. Der hat jetzt eine Play-Option gezogen. Andre Drummond finde ich am Ende von der Rotation auch noch völlig in Ordnung. Ja, aber wenn wir die Spieler genannt haben und dann, wie gesagt, einen VJ Edgecomp haben, Jared McCain, dann ist dahinter nicht mehr allzu viel. Also die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind oder verlängert haben, sind einmal ein Trenton Watford, der zuletzt bei den Nets gespielt hat, 2 Jahre, 5 Millionen. Der ist neu an Bord, für die 4 vermutlich gedacht. Da wissen wir auch nicht so genau, was wir bekommen. Es gibt einen Justin Edwards, der sich bei den Sixers unter Beweis gestellt hat, hat jetzt einen 3-Jahres-Vertrag, 7 Millionen bekommen. Ist eine schöne Geschichte, überhaupt gar keine Frage, aber ich weiß eben auch nicht, was ich zuverlässig länger von ihm bekomme. Und dann reden wir halt schon von Namen. Du hast von der Big-Rotation gesprochen, ein Adam Boner, ja, dann haben wir ansonsten nur noch Leute mit teilweise garantierten Verträgen. Das sind wirklich, das ist der Rand einer Rotation, ein Ricky Council zum Beispiel, und alles andere sind Two-Way-Player. Die einzige Personalie, die jetzt noch in Frage steht, ist eben der 15. Spieler. Das wird sehr wahrscheinlich Quentin Grimes werden, der letztes Jahr 28 Spiele für die Sixers gemacht hat. Jo, und das ist der Kader der Sixers. Wen würdest du da starten lassen aktuell? Oder wen siehst du überhaupt so in der Kernrotation?
Es kommt jetzt drauf an. Also wenn VJ Edgecomp in der NBA einschlägt, sage ich jetzt mal, würde jetzt erstmal die ersten paar Spiele ein bisschen abwarten. Aber wenn er relativ gut verteidigen kann und seinen Mann vor sich halten kann und sowas, dann würde ich VJ Edgecomp starten lassen, zusammen mit Tyrese Maxey im Backcourt, da dann Tyrese Maxey sehr, sehr entlastet wird, vor allem in der Defense. Und dann hast du halt einen Guard, der so richtig ein ekliger Verteidiger ist mit VJ Edgecomp und offensiv auch was bringen kann. Und einen Guard, der hauptsächlich so die Star-Rolle spielt. Und das ist halt schon unfassbar gut klickender Backcourt. Das ist so die bessere Version meiner Meinung nach von Trae Young und Dyson Daniels. Mhm, ja. Wenn alles klickt. Denn Tyrese Maxey ist in der Defense nicht so anfällig wie Trae Young. Also von dem her ist es die bessere Version. Und dann würde ich zusammen mit diesen beiden würde ich dann Paul George starten, mit dem, was man aktuell da hat. Paul George würde ich allerdings eventuell auf der Power Forward Position unterbringen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht vielleicht sogar gleich Justin Edwards in die Startaufstellung mitnehmen würde.
Okay.
Als Verteidiger mit guten, langen Armen, der da auch viel wegnehmen kann, denn mit Embiid und Paul George, die, wenn wir jetzt mal dafür ausgehen, sie sind am Saisonanfang alle gesund, dann hast du mit Paul George, Tyrese Maxey und Embiid ja viel Offense, aber du brauchst Entlastung in der Defense, und mit VJ Edgecomp und Justin Edwards würde ich da, finde ich, das gut abgerundet, tatsächlich. Da würde ich so einen offensiven Push wie Jared McCain oder Kelly Oubre lieber von der Bank sehen.
Ja, ist ja auch nicht zu verachten, wenn du nochmal so einen richtigen Push hast von der Bank. Also vielleicht auch mal Spieler, die richtig scoren können. Ich sehe auch sehr viel in VJ Edgecomp tatsächlich. Also es finde schon echt imponierend, welche Energie er mitbringt und was für ein defensives Talent er hat. Also ich habe eigentlich relativ wenig Zweifel, dass er defensiv relativ schnell in der Liga ankommen wird und perspektivisch jemand ist, der halt den besten Wing des Gegners verteidigen wird und den richtig nervt. In der Offense, die Rolle muss ja jetzt so gar nicht so wahnsinnig groß sein. Also man Man sieht natürlich immer die Highlight-Dunks, also der Typ ist natürlich athletisch. Und wenn die Sixers irgendwie eine Identität entwickeln können, die eher defensiv ist, wenn ein Paul George in alte Zeiten anknüpfen kann, wenn du Typen hast, wie, ja, wie eben von dir gesagt, und vielleicht noch ein paar mehr von der Bank, die dir defensiv was geben können, dann kann VJ Edgecombe natürlich rennen, vor allem erstmal. Bei seinem Wurf gibt es große Unterschiede, ob er verteidigt wird oder nicht, ehrlicherweise. Also am College hat er irgendwie 30% seiner Conteste-Dreier getroffen, aber 47% der offenen, die gar nicht so wenige waren. Also ich habe so den Eindruck, wenn man ihm zuschaut, es dauert alles ein Ticken zu lange. Deswegen ist es auch ein Problem, wenn er eben verteidigt wird. Wenn er offen steht, hat er halt diesen kleinen Moment, um sich nochmal auszurichten und trifft dann eigentlich halbwegs sicher. Das heißt schon mal, man kann ihn nicht offen stehen lassen. Das ist ja auch was wert. Und vielleicht wird das auch noch besser. Also das sieht ja jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Aber er ist halt eher das Defender dann für mich interessant. Ja, Justin Edwards, an den habe ich gar nicht so sehr gedacht, ehrlicherweise als Starter. Aber interessanter Punkt, gerade wenn man dann defensiv schaut. Ich würde Kelly Oubre auch von der Bank kommen lassen. Vielleicht ist sogar Quentin Grimes noch ein Name, der irgendwie eine Rolle spielen kann für die Starter-Position. Ist jetzt noch nicht im Team, so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn jetzt verlängern. Also ich meine, es deutet ja viel darauf hin. Yabusele wurde nicht in Philly gehalten. Das hat man ja bewusst getan, um eben dann die Möglichkeiten für Quentin Grimes offen zu halten. Also 28 Spiele letzte Saison. Und es war schon irgendwie, ich weiß nicht, wie viel du davon noch gesehen hast. Ich glaube, am Ende hast du auch nicht mehr so viele Sixers-Spiele verfolgt.
Nein.
Aber das war schon andere Quentin Grimes, als man ihn so kennt. Also normalerweise ein Spieler, der defensiv gut war, so in seinen Zeiten bei den Knicks und so weiter. Und der offensiv ja jemand war, der nicht viel selbst gemacht hat, der auf den Wurf gewartet hat, Cuts, keine Ahnung. Und jetzt halt ein Spieler, der immer so 10% ungefähr seiner, ich habe mal geschaut, in den letzten Jahren waren es immer so um die 10-15% seiner Punkte selbst kreiert hat. Jetzt waren es 50% bei den Sixers. Sieht man schon, welche Rolle er hatte. Nämlich eine völlig andere. Aber es zeigt halt auch immer wieder, viele Spieler sind in der Rolle ein bisschen gefangen über Jahre und können gar nicht zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Und man hat bei ihm, und das würde man, glaube ich, auch bei vielen anderen Spielern sehen, er gemerkt, er kann eigentlich noch deutlich mehr mit Ball machen. Und das fand ich relativ ermutigend, dass es bei ihm funktionieren kann. Muss er natürlich jetzt nicht, wenn er da in so ein Lineup reinrutscht. Aber es ist halt natürlich von Vorteil, wenn er mal was machen kann. So. Und da sehe ich halt defensiv auch wirklich noch Möglichkeiten. Also vielleicht wäre er für mich noch eine Option. Ich glaube, dass Kelly Oubre und auch Jared McCain eher von der Bank kommen. Also auch ein Jared McCain, so cool der Spieler ist, aber ist, denke ich, eher einer für die Zukunft und jemand, der viele Minuten von der Bank sehen wird. Weil, wenn man mal auf letzte Saison schaut, er hat gar nicht so super viele Spiele gemacht, ne, in seiner Saison. Wir reden alle so viel von ihm, finden ihn alle toll, aber er hat 23 Spiele gemacht, ne? Also ich glaube, er braucht schon noch ein bisschen Zeit.
Meiner Meinung nach ist halt Jared McCain so ein Energizer. Ist jetzt nichts, das soll ihm jetzt keine Qualität absprechen oder sowas. Es ist ein Energizer, den man braucht. Es ist auch eher so ein Energizer, den ich haben will und nicht so ein Jordan Clarkson-Typ. Ich finde jetzt Jordan Clarkson auch nicht schlecht oder sowas, aber es ist halt so ein Typ Irrational Scorer. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Und da ist halt so Jared McCain schon ein Typ, der mehr Talent hat. Also da, wo schon noch ein bisschen mehr drin steckt, finde ich. Der kann schon richtig, richtig gut werden. Aber aktuell ist er, glaube ich, defensiv schon sehr anfällig. Und da hätte ich dann schon lieber jemanden, der so richtig, also für die Starterrolle jemanden, der sich so richtig gut ergänzt mit Tyrese Maxey. Da sehe ich in VJ Edgecombe mehr. Was nicht heißt, dass in diesem Dreieck im Backcourt, so mit VJ Edgecombe, Jared McCain, Tyrese Maxey sich die Minuten nicht gut verteilen könnten, dass jeder gute Minuten bekommt, gut viele Minuten bekommt. Denn es muss ja nicht eh, wie ich sage, jeder Starter 40 Minuten spielen und dann ein paar Minütchen abfallen für die Bankspieler. Ich würde mir auch wünschen, dass Spieler wie Ricky Council mehr Minuten bekommen, weil ich da auch Talent sehe. Aber das ist, fehlt mir die letzten Jahre also so ein bisschen. Dass solche Spieler, die bekommen nur Minuten, wenn die Saison dann abgeschrieben ist. Aber wenn diese, wenn es, wenn alle noch fit sind, dann bekommen sie keine Minuten. Und das ist sehr, sehr schlecht. Also jeder muss eine Rolle spielen. Man sieht das bei den beiden Teams, die in den Finals waren, bei Oklahoma und bei Indiana. Da hat halt ein Ben Shepherd eine gute Rolle gespielt bei den Indiana Pacers. Und ich weiß nicht, warum das bei den Sixers nicht auch funktionieren könnte, dass man bis tief in den Kader reingeht, vor allem in der Regular Season.
Ja, ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, es muss eigentlich so laufen. Gerade wenn wir halt auf die Verträge schauen und die ganze Cap-Situation. Weil die Sixers können halt, das haben wir, sehen wir die Offseason, das werden wir die nächsten Jahre, wenn wir jetzt annehmen, dass Embiid und Paul George weiter da bleiben, da werden wir es weiter sehen, dass die Sixers einfach nicht so viele Möglichkeiten haben, weil sie werden keinen Tyrese Maxey wegtraden und wenn sie diese Linie weiterfahren und bei Embiid und Paul George bleiben, dann haben sie einfach finanziell nicht viele Möglichkeiten. So, du kannst nicht einfach irgendwelche Top-Rollenspieler dann reinholen, OG Anunobi oder sowas, wie das die Knicks zum Beispiel dann mal gemacht haben, sondern du musst gucken, dass du Spieler, die auf niedrigen Verträgen sind, immer wieder bekommst. Das finde ich schwierig, wenn du ihnen immer wieder Einjahresverträge gibst. Das wird mal gut laufen, das wird aber auch mal ein Griff ins Klo sein. Wenn du es aber irgendwie schaffst, Spieler zumindest mal ein paar Jahre an dich zu binden, und da spielt gerade Justin Edwards eine Rolle, dann kannst du vielleicht ein bisschen davon zehren. Also Justin Edwards haben sie ja jetzt einen 3-Jahres-Vertrag gegeben für 7 Millionen. Das ist natürlich in dieser finanziellen Situation eine super Sache, wenn er funktioniert. Wie gesagt, müssen wir schauen, ob er funktioniert. Aber genau solche Moves musst du machen. Aber dann sind die Sixers halt irgendwie auch in der Lage, dass sie diese Spieler einsetzen müssen. Weil sonst profitieren sie ja im Endeffekt nicht davon, wenn die Spieler gar nicht die Einsatzzeit gesehen haben und sich da reingrinden können in dieses Team und irgendwie zum Kern dazugehören. Also wenn Justin Edwards nur super wenige Minuten sieht, fände ich, wäre das eine Enttäuschung und auch strategisch nicht so clever. Wenn er irgendwie auf 15, 20 Minuten oder so geht, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass man sagt, ja, diese 3 Jahre, die meinen wir halt wirklich so. Mhm. Das ist so ein Name, der sehr interessant ist. Ein anderer, der jetzt ganz neu aufgeploppt ist, da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, ist der von Trenton Watford. Ein Spieler, der jetzt noch nicht so allzu lange in der Liga ist, das haben wir vorher bei den Nets gesehen. Es gibt einen Menschen auf der Welt, der super glücklich war, dass Trenton Watford zu den Sixers kommt. Es waren nicht ich oder du, vielleicht sind wir das irgendwann demnächst, sondern es war Tyrese Maxey, weil, das wusste ich vorher auch nicht, habe ich da zum ersten Mal gelesen, weil Tyrese Maxey das vorher auch nie irgendwie mal nach außen gebracht hat oder so, richtig gut mit Trenton Watford befreundet ist. Also die haben sich mal in der Highschool, die haben nie zusammengespielt, haben sich mal als Kinder in einem Basketballcamp kennengelernt und seitdem immer Kontakt gehalten, immer dicke Freunde geblieben. Und als die beiden dann erfahren haben, dass dieser Deal zustande kommt, waren sie natürlich super, super happy. Was schön in dieser ganzen Konstellation ist, also so eine schöne Randanekdote, finde ich. Als Spieler Trenton Watford, ich muss ehrlicherweise zugeben, so viele Nets habe ich nicht gesehen, aber ist mir jetzt jemand in Erinnerung geblieben, der irgendwie ja ein interessanter Typ ist. Also jemand, der am Anfang seiner Karriere irgendwie Small Ball 5 gespielt hat und in einem seiner letzten Nets-Spiele, glaube ich, mehr oder weniger Point Guard. Der hat, glaube ich, jede Position mal durch, weil er halt mit dem Ball umgehen kann. Ich habe gelesen, sein Vater hätte ihn als Kind mehr oder weniger dazu gezwungen, dass er kein Postplayer ist, obwohl das von der Größe ja eigentlich Sinn gemacht hätte, weil er gesagt hat, du musst lernen, mit dem Ball umzugehen. So, und ich finde, sieht man heute auch noch. Also der kann was mit dem Ball, dafür, dass er 6'9 groß ist und ich glaube, eine Spannweite von 7'2 hat. Interessanter Typ unter einem kleinen Vertrag, aber ich weiß ehrlicherweise noch nicht so richtig, was ich jetzt von ihm erwarten soll.
Ich finde ihn eine gute finde eine gute Verstärkung für den Roster. Ich weiß auch nicht, weil ich nicht weiß, wie gut er defensiv oder so ist. Sonst hätte ich ihn vielleicht in die Starting 5 gepackt. Ich kann es nicht einschätzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wird man wahrscheinlich dann auch erst nach den ersten Spielen sehen, denn bei den Nets war es oft, was ich gesehen habe, völlig irrelevant, wie das Ergebnis dann ist. Und das macht halt dann einen Spieler so schwer einzuschätzen. Weil die spielen ja um nichts. Und da ist es dann eher auch, was sagt auch ein Box plus minus aus, wenn du mit 20 verlierst oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Da kannst du.
Natürlich nicht.
Da kannst du irgendwie nichts rauslesen. Aber er hat in einer kleinen Sample Size mal gezeigt, dass er auch einen Wurf hat über seine NBA-Karriere hinweg. Hat zweimal bloß so einen Dreier oder so genommen pro Spiel, aber da hat er auch mal 40% fast geworfen. Meine Ansätze sind da, aber man muss das sehen, wie das vielleicht in einer größeren Rolle dann funktioniert. Vor allem dann neben Spieler wie Maxi, George und Embiid. Wenn du dann plötzlich so viel Klasse um dich rum hast, könntest du plötzlich richtig gut funktionieren, richtig explodieren. Oder du könntest halt auch ein Rollenspieler von der Bank bleiben. Das ist halt noch völlig offen, glaube ich.
Ja, als Kumpel von Maxi würde er natürlich jetzt total explodieren, weil die beiden zusammen sind die perfekte Kombination. Nein, was ich an ihm vor allem interessant finde, ist halt die Länge.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, gehen wir einfach mal von aus, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass ein Paul George mal wieder raus ist, eine ganze Weile. Von welchen Vierern, wenn wir jetzt in diesen klassischen Positionen reden wollen, sprechen wir dann überhaupt noch in diesem Team? Also da gibt es ja nicht allzu viele. Natürlich kannst du da ein bisschen hin und her schieben. Ganz ehrlich, die Bigs, also Johnny Broome, den Rookie, sehe ich da nicht. Auch wenn der ein paar Sachen machen kann, offensiv. Die anderen Bigs sind ja dann auch wirklich klassisch eher auf der 5 zu verorten. Und dann bleiben für mich nicht mehr so viele andere. Wenn ich mir dann vorstelle, dass du einen Embiid hast und daneben einen Trenton Watford in manchen Lineups, hast du halt eine Menge Länge. Ne? Und ich glaube, in Sachen Rim Protection, wann haben wir das letzte Mal gesehen, dass die Sixers überhaupt mal sowas wie Secondary Rim Protection durch einen Vierer hatten? Also die letzten Vierer waren ja im Prinzip alle eher ein bisschen kleinere Spieler, also teilweise tolle Leute. Aber so dieses Skillset haben eigentlich wenige mitgebracht in den letzten Jahren, die man mal auf die Vier bringen konnte. Also ich hoffe mir oder erwarte mir von ihm jetzt auch nicht unfassbar viele, aber ich glaube, er kann dir schon mal so eine kleine Facette geben und wie gesagt, in diesem nicht so tiefen Team ist jeder Spieler irgendwie wichtig und jeder, der sich da irgendwie reinspielen kann und ich glaube, mit ihm kannst du halt einfach nicht allzu viel falsch machen. Also ich gucke gerade nochmal, Trent Watford, wie gesagt, 2 Jahre, 5 Millionen, das ist als Deal natürlich absolut gut, wenn das irgendwie funktioniert. Und dann sind wir bei der von dir geliebten Big-Rotation mit einem Adam Boner und so weiter. Also der hat ja letzte Saison ein bisschen gespielt und ich finde, man konnte ihn sich defensiv schon anschauen. Er hat es auch geschafft, auf dem Feld zu bleiben tatsächlich. Das fand ich ganz interessant. Das schaffen ja viele junge Bigs auch erstmal überhaupt nicht. Wenn man auf seine Spiele als Starter schaut, 11 Spiele waren das nur. Da hat er im Schnitt 30 Minuten gespielt, ist auch ungewöhnlich, aber die hat wahrscheinlich am Ende fast jeder abgerissen. aber wie gesagt, ist halt eher ein defensiver Spieler und da hört es für mich eine Rotation irgendwie schon auf, ehrlicherweise.
Ja, also ich hätte ihn tatsächlich lieber auf dem Feld als Andrew Drummond, weil er beweglicher und schneller ist. Und Drummond, ich weiß nicht, das ist halt jetzt doch dann schon langsam mal Karriereende. Ich weiß nicht, welchen Mehrwert er wirklich noch bringt. Das wäre so ein Spieler, Andrew Drummond, den kann ich mir so richtig vorstellen für die Lakers, damit die Lakers den Lakers-Fans die Irrationalen von der Meisterschaft räumen können. Aber kein Spieler, den man wirklich haben will als Center. Also zum Beispiel Ich persönlich hätte mir ja gewünscht, dass DeAndre Ayton zu den Sixers kommt. Und zwar als Backup und nicht als Starter. Ich möchte ja DeAndre Ayton nicht unbedingt als Starter haben, aber als Backup für einen Embiid, wenn du ihm schon sagen kannst, okay, wir werden einen Embiid relativ oft schonen müssen und dann hast du viele Starterminuten auch, weil du dann auch oft Starter spielen kannst. Vielleicht hätte man ihm das schmackhaft machen können, aber da war wahrscheinlich nichts zu machen.
Ja gut, bei dem Spieler ist natürlich das Wort Motivation ein ganz wichtiges.
Ja.
Die war in den letzten Jahren meistens nicht allzu hoch. Und ich habe schon mal gesagt, dass wir über den Lakers-Deal gesprochen haben. Ich glaube, die Situation in LA ist für ihn halt einen, der jetzt mal ja wirklich zeigen kann, was er noch drauf hat. Und das ist vielleicht so der Funken Motivation, den man ihm geben kann. Ich weiß nicht, ob er als Backup diese Motivation wirklich aufbringen könnte oder ob er dann nicht sagen würde, naja, gut, dann. Ich verdiene hier Kohle, das passt schon irgendwie. Ich spiele defensiv mal so, wie ich das sonst auch gemacht habe. Ich gucke mir das alles an, habe den besten Platz in der Arena und offensiv, ja, kann man auch ein bisschen was machen.
Ich würde auch mir so noch vielleicht so kleine Deals wünschen, dass man dann noch ein bisschen was macht, ein bisschen clever agiert. Denn zum Beispiel haben sie ja jetzt in Phoenix eine Center-Rotation, die ziemlich stacked ist. Und da würde ich schon mal da würde ich schon mal nachfragen, ob man da nicht was machen kann. Weil da haben sie ziemlich viele Bigs aktuell. Und dann werde ich da mal schauen, ob man da sich vielleicht einen greifen kann.
Ja, es hängt natürlich alles davon ab, was jetzt mit Embiid ist im Endeffekt. Ne? Also wenn sich relativ schnell rausstellt, er fehlt wieder ein halbes Jahr, dann muss ja irgendwas passieren. Du wirst nicht mit dieser Rotation wirklich die Saison bestreiten wollen, wenn du nicht gleich komplett abschenkst.
Ja.
Wenn aber klar ist, dass Embiid mehr oder weniger dann spielt, dann wird da nichts passieren, weil dann ist Adam Bohner ein solider Backup.
Eben.
Und dann ist das okay. Übrigens, zu Johnny Broome gerade noch mal. Wenn man den sich so anschaut und ihn neben seinen Rookie-Kollegen Vijay Adichie stellt, dann weiß ich nicht, wie viele Jahre da gefühlt dazwischen liegen, auch wenn es eigentlich gar nicht so viele sind. Also der Mann ist 23. Du hast die sehr schöne Anmerkung gemacht, dass er wahrscheinlich der dritte verlorene Martin-Bruder ist, also
Ja.
der Bruder von Cody und Caleb Martin. Also wer Johnny Broome noch nicht gesehen hat, unbedingt mal googeln. Der ist Wahnsinn, der sieht halt tatsächlich so aus. Die Haare, die Gesichtsform, Wahnsinn. Also, es kann mir niemand erzählen, dass der wirklich Broom heißt. Das ist eigentlich Johnny Martin. Oder die beiden Brüder heißen eigentlich Cody und Caleb Broom. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja, wer ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall verblüffende Ähnlichkeit.
Ja, definitiv. Ja, wenn man jetzt insgesamt auf den Kader schaut, also zur Ergänzung noch die Two-Way-Player, das sind drei Namen, von denen ich jeweils zwei gar nicht so uninteressant finde. Zum dritten kann ich nicht so viel sagen. Also der dritte ist Hunter Salles. Dieses Jahr undrafted, keine Ahnung. Mal schauen. Ich finde aber Dominic Barlow von den Spurs so als Two-Way gar nicht so schlecht. Also der hat mir manchmal ganz gut gefallen in San Antonio. Also dass du den so als Two-Way noch mit reinbekommst, finde ich echt solide. Jabari Walker, der von den Blazers kommt, ist jetzt als Two-Way da.
Den finde ich
Das ist jemand,
interessant.
der.
Den finde ich sehr interessant.
Ja, genau. Also geht mir ähnlich. Ich finde, das sind so Namen, Barlow und Walker, die hier jetzt als Two-Ways daherkommen, aber ich finde, so vom Talentlevel her müssten es eigentlich gar nicht Two-Ways sein,
Nö.
sondern es könnte eigentlich eine Stufe höher sein. Und wenn du die mit reinbekommst, kannst du die austesten und immer mal reinwerfen. Es ist völlig okay.
Hab mich völlig war völlig erstaunt, wie ich das gelesen habe, dass Jabari Walker ein Two-Way-Player ist.
Ja.
Also, das ist eigentlich. Hatte eine Saison bei den Blazers, da hat er 72 Spiele gespielt, 23 gestartet und da hat er 9 Punkte und 7 Rebounds gemacht pro Spiel. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler ist, den man als Two-Way-Player holen muss, also dass sich da auch nicht mehr Teams bemüht haben.
Ja, Ja, das Interessante an der ganzen Sache ist ja, also ich glaube, die Two-Ways können auch so ein bisschen darauf schielen, dass du auch, also du hast sehr positiv von Ricky Council gesprochen, aber das ist natürlich jemand, der nur bis Januar einen garantierten Vertrag hat. Da schielen die Two-Ways natürlich wahrscheinlich sehr drauf, ob man den vielleicht noch entlässt und wenn sich dann Barlow oder ein Walker beweisen, dass man die lieber in die Rotation mit reinholt. Also du kannst so ein paar Sachen machen. Adam Bohner hat auch einen nicht komplett garantierten Vertrag, aber der läuft ja immerhin noch 3 Jahre davon einmal Teamoption. Also mehr andere Spieler sind da jetzt nicht dabei, die nur sehr kurz garantierte Verträge haben. Ja, dann ist halt noch diese 2 Oldies, die stören mich im Kader irgendwie total. Also ich finde es eigentlich, ist ja eine nette Story. Kyle Lowry kommt aus Philly. Es ist cool, dass er da ist irgendwie, aber der bringt einem halt ehrlicherweise gerade nicht mehr so viel. Und die muss ich gedanklich schon fast aus der Rotation abziehen. Also da sehe ich nicht mehr so viel kommen.
Die macht halt auch nicht mehr als Cardio-Training.
Immerhin. Einer muss es warm halten.
Ich fand's ganz gut, dass sie sich noch ein bisschen fit halten im Alter. Also so gefühlt wirkt es manchmal.
Ja, bezahlt, fit halten, immer schön mit rumfahren können und sowas. Aber dann im Endeffekt ja irgendwie auch Kaderplätze blockieren. Ja. Also ja, ich sag mal, wenn alles optimal läuft in der Saison und die Spieler doch viel fitter sind, als man denkt, dann muss man natürlich auch gucken, was passiert mit diesen Verträgen dann am Ende. Sind das Leute, die dir wirklich noch weiterhelfen oder kannst du dann vielleicht andere noch reinholen? Also vielleicht geht da noch so ein bisschen was, das sind diese Spots. Lass uns noch mal über einen Namen gerade sprechen, und zwar den von Tyrese Maxey, weil ich finde so diese Transition vom letzten zu diesem Jahr ist schon irgendwie interessant. Er wird ja, wenn Embiid und George fit bleiben und auch die anderen Leute ihren Sprung machen, wird seine Rolle natürlich nicht mehr die sein wie im letzten Jahr, als er die unumstrittene Nummer 1 war, zu ganz, ganz großen Teilen der Saison. Also ich habe mal geschaut, ohne Embiid, also selbst wenn Paul George dabei war, ohne Embiid in den Spielen hat er eine Usage von 31,5% gehabt. Die einzigen Spieler, die über so eine Usage drüber kommen, sind Leute wie Giannis, SGA, Doncic, und natürlich Cam Thomas. Also nur Superstars. Das ist klar. Oder balldominante Leute wie Cunningham oder sowas. Und das wird ja jetzt anders laufen. Also ich finde, man hat bei ihm halt schon gemerkt, er ist vielleicht doch nicht unbedingt so eine absolute Nummer 1 jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Also er konnte das, finde ich, also er hat einen Typ, der kann dir offensiv sehr viel geben, und zwar on- und off-ball. Aber er ist halt niemand, der für andere jetzt so viel machen kann. Also schon, er kann natürlich schon Sachen für andere machen, aber nicht in dem Maß, wie man das ja auf einem absoluten Top-Level erwarten kann. Siehst du da noch irgendwie Luft nach oben? Also können wir da noch ein bisschen was erwarten von ihm? Oder muss er da vielleicht sogar einen Sprung machen? Oder wie siehst du Maxey in Zukunft so?
Da muss ich ein bisschen vom Thema abschweifen, um das zu erklären, wie ich Maxey sehe. Denn Maxey ist ein Opfer des Teamkonstrukts. Ein Embiid nimmt viel zu viel Platz ein, wenn er gesund ist, läuft viel zu viel über ihn. Er verzögert auch das Spiel irgendwo, weil dann alles, ein Ball wird zu Embiid gepasst und dann bleiben alle mal stehen. So außerhalb der Dreierlinie, man hat so das Gefühl, für alle anderen ist so innerhalb der Dreierlinie Lava. Und dann schauen sie mal zu, was macht denn Embiid jetzt? Und dann nimmt er so ein Mitteldistanzwurf, Midrange-Jumper oder ja, er geht 1 gegen 1 zum Korb, was er nicht so oft gemacht hat letzte Saison, wenn er gespielt hat, weil er ja mit seinem Knie nicht konnte. Da hat er dann ziemlich viel daneben geworfen. Die anderen haben ein bisschen zugeschaut. Und dann haben sie wieder Cardio-Training gemacht und sind wieder zurückgelaufen. Und wenn er dann aber Embiid verletzt ist, dann soll er plötzlich der Superstar sein und von einem Tag auf den anderen alles übernehmen. Und komplett die Offense dirigieren. Und hat aber dann Spieler wie Adam Bohner, hat einen Rookie mit Jared McCain an seiner Seite, hat Kelly Oubre an seiner Seite und Yabusele oder sowas, das sind alles keine Spieler von einer Qualität, wo ich sage, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trae Young habe, zum Beispiel als Vergleich, der hat halt ein funktionierendes Team, wo ich auch glänzen kann. Also wo ich halt einen Spieler habe, der, mit dem du super Pick and Roll spielen kannst. Der halt Screens setzt und so abrollt. Dann hast du einen Spieler, der als Floor Spacer agieren kann und sowas. Da hast du halt verschiedene Passmöglichkeiten, weil das Team miteinander klickt. Auch ein Cade Cunningham oder ein Tyrese Halliburton oder sowas. Die haben halt ein Team, das funktioniert. Es muss ja nicht der Einzelspieler ein guter Spieler sein. Also es muss ja keinen Paul George haben, der ein super Einzelkönner ist, aber sie haben halt einfach, sagen wir, Tyrese Halliburton hatte halt einfach einen Miles Turner, der gut im Pick and Pop ist und sowas, und viele andere Rollenspieler, die halt in ihrer Rolle gut aufgegangen sind. Ein Tyrese Maxey hatte das nicht, der musste halt einfach offensiv komplett übernehmen, und viele Würfe erzwingen, dann kam viele Spieler mit schlechter Wurfquote raus. Und vielleicht wird es dieses Jahr besser, wenn man das Team so ein bisschen mit Sinn und Verstand aufstellt und dann halt vielleicht den Ball ein bisschen besser laufen lässt und Embiid ein bisschen weniger Bälle gibt, wenn er gesund ist und die Würfe ein bisschen besser verteilt. Dann würde plötzlich die Stunde des Tyrese Maxey schlagen.
Ja, erstaunlich war auch, oder nicht erstaunlich, sondern interessant, war, dass er letztes Jahr eben in den Spielen, in denen Embiid dann doch dabei war, oder in dem er ein bisschen mehr Hilfe hatte, er auch gleich ein effizienterer Spieler war,
ja.
Tyrese Maxey. Weil, wie du es beschrieben hast, er ja ganz anders agieren kann in solchen Spielen. Und man vergisst manchmal, dass Tyrese Maxey, ja, ist halt nicht so dieser heliozentrische Basketballer oder sowas wie Doncic, sondern jemand, der auch sehr gut Offball spielen kann.
Ja.
Und der ja in seinem variablen Offensivspiel so gut ist. Das macht ihn aus und ich finde, das muss man von ihm dann im Endeffekt auch sehen. Das funktioniert nicht in jeder Konstellation. Ich fand interessant, dass er letzte Saison, finde ich, echt defensiv für seine Verhältnisse einen Schritt gemacht hat, weil er hat eigentlich so von seinen Armen und allem und den ganzen Instinkten, ist er ja gar nicht so untalentiert defensiv. Also Man redet immer davon, haben wir auch vorhin selbst gemacht, dass man irgendwie noch einen defensiv starken Spieler neben ihm braucht, ist auch völlig richtig. Aber manchmal vergisst man nach der letzten Saison jetzt dabei, dass er gar nicht so ein Loch ist defensiv. Also er ist okay zumindest.
Ja,
Und ich glaube, er kann auch noch besser werden, weil er halt, wie gesagt, er hat diese Länge der Arme, ist jemand, der mal einfach dazwischen funken kann, ist natürlich ein athletischer Spieler. Diese Instinkte, ich finde, er ist generell so ein Instinktspieler, egal auf welcher Seite des Courts. Und wenn du das alles zusammenfügst so, dann kann er da echt noch ganz okay werden. Und wenn ich mir dann in Zukunft vorstelle, dass er mit einem VJ Edge kommt, zusammenspielt und selbst defensiv zumindest okay ist oder vielleicht irgendwann auch mal ganz gut und VJ Edge kommt eben vielleicht im besten Fall einer der Besten der Liga in seiner Rolle, dann sieht es auch auf der Seite des Felds echt ganz gut aus. Und ich meine, Maxey hat jetzt seinen noch 5 Jahre laufenden 200-Millionen-Vertrag bekommen, also ist natürlich völlig klar, das ist der Spieler der Zukunft. Und ich meine eben damit auch nicht, dass er nicht mal Nummer-1-Spieler sein kann, sondern dass es jetzt aktuell einfach, finde ich, noch nicht ist, was auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Weil ich glaube, er braucht aktuell noch irgendwie eine andere Konstellation. Ich glaube, er kann es aber vielleicht werden, weil er die Skills dafür mitbringt. Und er wird vielleicht kein Playmaker, wie das mein Tyrese Halliburton oder sowas ist. Nee. Und mit Sicherheit auch nicht so ein Playmaker wie CJ Fulton aus Nordirland. Aber nein, ich glaube, in dem Bereich hat er auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und da wird sich auch noch was tun, gerade wenn wir ein paar Jahre vorausschauen. So, aber ja, deswegen, ich bin gespannt, wie jetzt die Entwicklung ist. Und ich würde ihn ganz ehrlich gerne mal wieder in einem relativ fitten Team sehen, in dem er dann eben nicht nur mit Ricky Council und Adam Boner und so weiter zusammenspielt. Nichts gegen die Leute, aber darf man ihm nicht vergessen, er hat halt vorher noch nie in einem Losing-Team gespielt. Also die Sixers in den Jahren, in denen Maxi da war, waren immer ein Team, das halt gewinnen wollte und das auch zumindest ganz gut dabei war, bis es dann in den Playoffs aus welchen Gründen auch immer nicht so ganz funktioniert hat. Aber er kennt das halt noch gar nicht, dass er mit dem Team spielt, in dem so ziemlich überhaupt gar nichts zusammenläuft. Und das war halt die letzte Saison.
Absolut, ja. 100%. Genau.
Ja, das zu Tyrese Maxey. Genau, also ich glaube, über die Spieler wie Paul George oder Embiid können wir dann mal irgendwann sprechen, wenn wir es wirklich mal im längeren Zeitraum sehen. Also wir haben über Embiid natürlich schon gesprochen. Ich glaube, Paul George, ich weiß halt nicht mehr, was man so ganz genau von ihm bekommt. Er war in den Spielen, in denen er da war, enttäuschend. Man darf auch nicht vergessen, dass der Typ jetzt auch schon 35 ist. In der Theorie passt er sehr gut dazu. So. Und ich stelle mir das gerade defensiv interessant vor, wenn er mit VJ Edgecomb zusammen auf dem Court ist. Das kann schon ziemlich eklig sein. Aber ich glaube, um ihn wirklich zu bewerten und zu gucken, wo er jetzt gerade steht, müssen wir ihn einfach ein paar Mal jetzt wieder gesehen haben. Ja, was würdest du denn sagen generell? Wo geht's für die Sixers jetzt in dieser Saison hin, wenn wir davon ausgehen, dass alles einigermaßen optimal läuft? Also ich erwarte natürlich nicht, dass ein Embiid 80 Spiele spielt und Paul George 70 oder so. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass beide so um die 60 Spiele machen oder ein paar 50 Spiele machen, das ist schon fast ein Optimalfall. Tyrese Maxey ist mehr oder weniger immer da. Die anderen Leute auch. Sie funktionieren gleich gut. Wie weit kann es dann für die Sixers aus deiner Sicht gehen? In einem Osten, der ja zumindest ja ein bisschen Chancen bietet.
Auf jeden Fall in die Playoffs und also direkte Playoffs Qualifikation ohne Play-In und dann kann es theoretisch überall hingehen. Ich glaube nur, dass bei Teams wie den Cavaliers Schluss ist und alles andere ist offen, weil viele Teams im Osten einfach noch nicht fertig sind oder Schwächen haben. Aber mit viel Glück kann es überall hingehen, weil der Osten so offen ist wie noch nie. Aber letztendlich, also kann man viel hoffen, aber glauben fällt einem als Sixers-Fan aktuell ein bisschen schwer. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so drin, dass man eine gute Regular Season spielt, wenn alle fit bleiben und sich direkt für die Playoffs qualifiziert und dann irgendwo so zweite Runde ausscheidet oder sowas.
Ja, also ich glaube auch, dass die Chance halt nie so groß war wie jetzt, im Osten was zu reißen. Also da sind einfach sehr viele Fragen offen, dass Teams wie die Celtics und so weiter, na, hinter denen halt sehr viele Fragezeichen stehen. Für die Pacers wird es eine schwierige Saison und Tyrese Halliburton, das ist klar. Das wissen wir auch, die Cavs werden da vorne wegrennen wahrscheinlich und wenn man sich dann Teams wie die Hawks oder so anschaut, die sind gut. Für die wird schon wahnsinnig weit gehen können, weil ich mir da ja zumindest was so die Fitness der Spieler angeht, ein bisschen sicherer sein kann zum aktuellen Zeitpunkt.
Orlando,
aber die Sixers können
die Hawks, die Knicks und die Cavs sind, glaube ich, so die fixesten Teams, was da so oben mitspielen.
Genau, aber hinter diesen drei sehe ich es halt relativ offen. Und warum sollen da die Sixers nicht mitspielen? Also mich würde es jetzt überhaupt nicht schocken, wenn sie irgendwie am Ende Vierter oder Fünfter sind.
Ja.
Im absolut optimalen Fall können sie mit Sicherheit auch mit diesen Teams hinter den Cavs problemlos mitreden, wenn jetzt alle fit sind. In den Playoffs muss man halt einfach schauen. Genau. Also ich sehe die Cavs halt schon aktuell sehr, sehr stark im Osten und die Knicks sind halt ein Winning-Team, in dem jetzt auch noch mal ein bisschen was optimiert wurde. Das ist schon nicht so einfach, gegen die standzuhalten, aber ich glaube, ansonsten kann da einiges gehen, nur wir wissen halt nicht, wie die Sixers-Team antritt. So.
Die Knicks zum Beispiel sind ein perfektes Beispiel, warum zum Beispiel ein Spieler wie Jordan Clarkson bei denen eine super Verpflichtung ist, weil sie halt einfach so viel Defense haben, dass sie sich das einfach als als Spark von der Bank super leisten können. Und dann haben sie ja auch mit den Ex-Sixer-Spieler Yabusele da noch eine gute defensive Option neben Towns oder für Towns für eine Small-Ball-Lineup. Also die haben sich schon ihre Schwächen ein bisschen angeschaut und haben gesehen, was man da, wie man da punktuell verstärken kann. Das finde ich richtig stark.
Ja, ja, absolut. Und ich habe übrigens noch aktuelle News gerade. Es sind so halbe News, sag ich mal. Es ist zumindest ein relativ klarer Hinweis, dass Quentin Grimes wirklich bei den Sixers landen könnte. Also er hat jetzt vor kurz vor unserer Aufnahme, was haben wir heute? Mittwochabend, auf Instagram in seiner Story ein Bild gestellt, in dem er am Korb hängt, in Sixers-Trikot, also gerade am Dunken ist. Weiß ich jetzt nicht, ob er das machen würde, wenn er gerade ganz woanders unterschrieben hat. Vielleicht ist auch der Hinweis, ich will gerne bei euch unterschreiben.
Jetzt mach mal hin.
Macht mal hin. Ja, er war derjenige, der sich wohl erhofft hat, dass er 25 Millionen pro Jahr bekommt oder sowas. Weiß ich nicht, ob das so die wirklich realistischen Vorstellungen sind.
Dafür müsste man vielleicht mal zwei Saison auf diesem Niveau spielen.
Vielleicht.
Und in einem Winning-Team.
Ja, genau. Und außerdem ist es ja einfach finanziell für die Sixers gar nicht möglich, solche Dinge zu machen. Also wer weiß, was da auch Wahres dran war. Das sind ja auch einfach immer Berichte, die nicht immer 100% stimmen müssen. Und es sieht aber vieles danach aus, dass Quentin Grimes unterschreibt. Und wenn das hier geschnitten ist und rauskommt, vielleicht hat er dann schon längst unterschrieben. Aber wir haben ja auch über ihn kurz gesprochen, glaube ich. Ein Spieler, der sich da auf jeden Fall einfügen kann. Ja, ich habe weder was davon gelesen, dass CJ Fulton irgendwo unterschrieben hat im Laufe des Podcasts, noch gab es irgendwie einen absolut Mega-Deal für irgendeinen Two-Way-Player oder irgendwas anderes. Wenn du nichts dergleichen mitbekommen hast oder nicht noch irgendwelche völlig krassen Gerüchte hast, die dir mit deinen großartigen Quellen zu Ohren gekommen sind, würde ich sagen, können wir hier einen Cut machen.
Mir ist nichts zu Ohren gekommen, nein.
Ich weiß nicht, was man in Niederbayern so hört.
Ja.
Und wie da die Kanäle nach Philly sind oder in irgendein anderes NBA-Team. Aber es kann sich ja vielleicht alles auch noch aufbauen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Ich denke, wir werden im Laufe der Offseason immer mal wieder über so ein paar Teams sprechen. Ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, einfach mal tiefer reinzusteigen. Auch mal über Leute wie Justin Edwards, Adam Boner oder den Bruder von den Martin-Brüdern.
Ja, vielleicht.
Oder sowas zu sprechen.
Vielleicht funkt ihr mich nochmal an, wenn dann über die Indiana Pacers gesprochen wird.
Ja, ein Team, über das wahrscheinlich in der nächsten Saison eh viel zu wenig gesprochen wird.
Ja.
Wenn sie nicht ganz das erreichen, was sie letztes Jahr geschafft haben. Aber deswegen umso wichtiger, dass wir vorher intensiv über sie sprechen. Und dann können wir auch intensiv über Leute wie Ben Shepard, sag mir noch irgendeinen Namen, über den man unbedingt sprechen müsste.
CJ McConnell.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Ja.
Und noch so ein paar andere Leute sprechen. Also ich glaube, wir finden, wie heißt der Mann? Furphy gibt es
ja. Ja, Furby, oder wie der heißt. Ja.
Ja.
Der hat eine überragende Summer League gespielt.
Ja, das werde ich alles nochmal studieren auf jeden Fall. Wir werden uns den äußersten Rand der Rotation anschauen und ein bisschen die Spitze vielleicht auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Matt. Und einen tollen Tag, eine tolle Nacht oder was auch immer ihr jetzt gleich tut. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.